Ich sag's euch jetzt ganz ehrlich, der Gegenpressing-Podcast ist so ziemlich das Beste, was es in Deutschland gibt. Da werden unsere Helden von früher noch gewürdigt. Es wird ja viel palavert in diese Podcasts, aber der Gegenpressing-Podcast ist schon stark. Klar, dieser Jonas hat manchmal Nau mit seiner Kicker-App und der Sascha erzählt immer von seiner kümmerlichen Amateurkarriere. Aber im Prinzip sind die schon in Ordnung. Ruhig eine Bewertung dalassen und abonnieren.
Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast und ihr habt den Mario gehört. Bitte alle abonnieren, bewerten, liken, folgen. Würdest du dich auch dem anschließen, Jonas?
Dem schließe ich mich auch an, hat Mario Basler gut gesagt.
Ja.
Was hast du ihm gezahlt?
Nichts. Nichts. Ich habe ihm nichts gezahlt, aber er hat es auch nicht freiwillig gemacht. Du musst vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer dazu sagen, du hast das jetzt auch zum ersten Mal gehört. Ich habe mich schon so lange gefreut, dir das endlich vorspielen zu können.
Nee, du hast ja angekündigt, eben vor wir aufgenommen haben, Intro des Jahres, stimmt. Und ich habe mir extra noch ein Bier geholt dann. Hat sich gelohnt.
Hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich muss auch sagen, ich habe mir das vorher schon sehr oft angehört. Wie geht's dir denn am Deadline-Day heute so?
Ich bin noch kribbelig. Hab eben noch mal das Transfer-Update gelesen.
Ja, mit Pletti?
Nee, gelesen, nicht gesehen. Hab natürlich in der Kicker-App.
Richtig.
Guckt neuesten Gerüchte.
Sagt der Mario auch schon, weiß er ja.
Sagt Mario auch schon, ist ja noch einiges los.
Aber jetzt nicht bei denen Dortmund.
Angeblich gegebenenfalls noch ein Linksverteidiger.
Boah, da ist aber auch einmal alle Außenverteidiger auf links gedreht in einem Transferfenster.
Ja, aber sonst sind wir fertig. Die leise Hoffnung, dass wir Sancho vielleicht noch ausgeliehen kriegen, ist ja wo weg. Angeblich Chelsea.
Ja. Ja. Gut, bei euch ist jetzt auch so, muss ich sagen, hat jetzt meine Meinung geändert. Es gibt jetzt keine Kleinen mehr, wenn ich da auch so auf den DFB-Pokal schaue. Ich fand es dieses Jahr eine erstaunlich langweilige erste Runde, muss ich sagen. Wie ging's dir?
Ja, voll. Also ich habe auch nicht so viel gesehen wie in den vergangenen Jahren.
Ja, ist auch nicht.
Aber das, was ich gesehen habe, war erstaunlich langweilig. Das, wo es ja so ein bisschen spannend hoch hergehen, habe ich nicht geguckt, der Freitagabend, glaube ich, alle Bundesligisten oder drei von vier oder so mindestens in die Verlängerung mussten.
Aber dann, glaube ich, alle geschafft.
Alle weitergekommen, ja, meine auch. Und Samstag habe ich ja dann gar nichts gesehen, weil ich ja dann live in Hamburg war. Und das war auch, also wirklich todeslangweilig.
Und ihr hattet ja immerhin noch den, würde ich jetzt sagen, so größten oder interessantesten Außenseiter, weil darauf fußt sich ja auch mein absoluter Hot Take, dass es keine Kleinen mehr gibt, weil Phoenix Lübeck ist jetzt ja eine der wenigen Mannschaften, die da mal dabei ist in der ersten Runde, die man einfach noch nicht so richtig gesehen oder gehört hat. Zumindest ich nicht.
Ja, würde ich mitgehen. Wir, also sagen wir so Hannover und hier, haben die letztes Jahr angefangen wahrzunehmen, weil die sich ja mit Hannover 2 das Aufstiegsbattle in die Drittliga geliefert haben. Deswegen kannte ich die dann schon von daher.
Bundesdeutschland.
Ja, und endlich die Bilanz ausgeglichen, weil wir irgendwann 1950 das erste Pflichtspiel gegen die verloren haben. Also jetzt auch
ausgerechnet. Die Rache von Hamburg.
Ist so.
Nein, ich weiß auch nicht, woran das liegt, dass mir das dieses Jahr so extrem aufgefallen ist, aber ich finde irgendwie über die ganzen Jahre jetzt sind immer weniger so wirklich kleinere Amateurvereine dabei. Und ich habe so das Gefühl, ich habe versucht, dieses Jahr mal zu rekonstruieren, woran das liegt. Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass viele, also zumindest meine Erklärung, dass viele von diesen, was man jetzt so immer reißerisch sagt, diese abgestürzten Traditionsvereine, also einfach große Vereine mit einer guten Infrastruktur, die mal höher, mindestens mal zweite Liga gespielt haben, dass die jetzt oft in der dritten Liga oder tiefer rumkrebsen und da eben die ganzen Landespokale gewinnen. Also ich habe jetzt dieses Jahr, wenn man mal die Landespokale durchschaut, Baden, SV Sandhausen, Bayern, Würzburger Kickers und Ingolstadt, Berlin, Viktoria Berlin auch immer dabei, Brandenburg, Energie Cottbus, Hessen, Kickers Offenbach, Mittelrhein, Alemannia Aachen, Niederrhein, Rot-Weiß Essen, Niedersachsen, SV Meppen, Saarland, FC Saarbrücken, Sachsen, Erzgebirge Aue, dann haben wir Carl Zeiss Jena, Arminia Bielefeld und VfR Aalen. Das sind alles Mannschaften, die schon mal höher gespielt haben, die räumen da total ab. Und dann haben wir noch so ein paar Vereine, die aber trotzdem jedes Jahr einfach dabei sind. Hallischer FC, Teutonia Ottensen schon öfter dabei gewesen, Bremer SV mittlerweile auch, TuS Koblenz, Sportfreunde Lotte, Schott Mainz, Villingen, Greifswalder FC, alle eben also schon da gewesen.
Ja, das
VfV Hildesheim war dieses Jahr neu dabei. Die waren, glaube ich, noch nicht so auf dieser Bühne so oft.
Ja, nee, das stimmt. Und ich glaube auch, dass dies Jahr auch dazu beigetragen hat, zumindest für die Bundesligisten, die verlängerte Sommerpause durch die EM, weil ich sag mal, viele Kandidaten, wo du in der ersten Runde sagst, ja, die haben immer schon mal Bock dabei, ne? Also Bremen beispielsweise, ja, im letzten Jahr noch häufiger mal gestrauchelt.
Zweite Macht in Bremen, haben wir sagen lassen.
Die hatten halt jetzt eine längere Vorbereitung, hatten ihren Kader fast von Beginn an ganz gut zusammen, weil wenig Nationalspieler mit dabei. Die ist natürlich was anderes, als wenn du irgendwie so ein Turnier hast und dann viele Nationalspieler dabei hast oder irgendwie noch einen kürzeren Turn, weil es früher im August losgeht.
Ja, also eben, es ist schade, dass da jetzt über die Jahre immer weniger geworden ist. Macht auch, finde ich, dann diese erste Runde, die wir ja schon auch hier im Podcast über die Jahre immer gut gefeiert haben, ist ja eigentlich auch geil, ja, dass du an so einem schönen Samstag im August, tolles Wetter in der Regel, und dann auf so einen Platz. Und dann ist es natürlich auch wieder die Sache, aber das ist ja auch schon mittlerweile gang und gäbe, dass die kleinen Vereine, wenn sie dann irgendwie sich qualifizieren, ja immer ausweichen. Ja.
Also ich fand auch jetzt in Hamburg, also war geil, gutes Wetter, ne, Samstag 18 Uhr, alles schick, war auch voll. Also nicht so wie viele andere, die ausweichen und die machen dann, keine Ahnung, das Stadion in Köln irgendwie halb voll oder so.
Also ich war es halt wegen euch auch. Also weil.
Ja, klar. Aber es hat schon so ein bisschen Feeling gefehlt. Also es hatte eher so Testspielcharakter.
Ja, verstehe ich
voll. Und ne, also es wäre halt schön, also war halt geil, weil dadurch hat man noch Karten bekommen. Das wäre, wenn die jetzt in Lübeck, im Stadion vom VfB, Lübecker Blohmühl oder sowas hätten sie spielen können. Das ging aber irgendwie nicht. Da hättest du wahrscheinlich keine Karten bekommen, aber wäre halt auch ein anderer Charakter. Da wären wahrscheinlich noch mal mehr neutrale Menschen aus Lübeck gewesen.
Bestimmt.
Und hättest halt kleines, enges Stadion und sowas. Also so ein bisschen das Feeling hat auch gefehlt, muss man sagen, in Hamburg.
Ja, ich will aber, auch. Ja, sorry.
Aber eine Sache noch. Die beste Stadionwurst seit langem gegessen habe. Also wenn ihr mal in Hamburg seid, die Krakauer ist zu empfehlen.
Ja, also es ist so, ich bin auch wirklich weit weg davon, den Amateurvereinen einen Vorwurf zu machen. Die ist natürlich also für manche dann eine einmalige oder selten kommende Chance. Gerade wenn man dann jemand Großes zieht, da willst du natürlich Kasse machen. Ich frage mich manchmal nur, ob sich das wirklich dann mit Miete und so rentiert. Ich meine jetzt bei eurem Spiel Lübeck gegen Dortmund, klar, da weißt du, da kommt extrem viel von Dortmund, nicht nur aus Dortmund und Umgebung, sondern natürlich auch aus Hamburg und Umgebung. Da machst du dir keine Sorgen. Was mich zum Beispiel extrem gewundert hat, war, dass Teutonia Ottensen ist, glaube ich, Stadtteil von Hamburg oder Vorstadt irgendwie so, dass die im Millerntor gespielt haben gegen Darmstadt. Das hat mich extrem gewundert, dass sich das rentiert, weil da kannst du nicht davon ausgehen, dass viel kommt. Klar, du bleibst in Hamburg, aber also das hat mich extrem gewundert.
Ja, das hat mich auch gewundert und ich hatte das auch gar nicht so auf dem Schirm. Wir haben abends auch gesehen, dass auf einmal halt Darmstadt-Fans kamen, immer mehr den Samstagabend, und dann habe ich geguckt, wo Darmstadt spielt, und dann, ah ja, krass, und da am Millerntor, mir auch gewundert. Aber ich glaube auch, dass es mittlerweile so ein bisschen Gentleman's Agreement ist, dass, also normalerweise werden die Einnahmen ja geteilt, so Zuschauereinnahmen und Kram. Ich glaube, dass es mittlerweile auch gang und gäbe, dass die Erst- und Zweitligisten in der ersten Runde verzichten.
Ja.
Und das Geld komplett an die Amateurvereine geht. Und dann kann sich das natürlich auch lohnen, wenn du Millerntor nicht ganz voll machst. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Pauli da nicht miettechnisch oben ins Regal gegriffen hat.
Das war unser Pauli, Kult-Pauli.
Ja, deswegen, also ich glaube, dass die dann hauptsächlich auch nur so den die Mitarbeitenden, die Catering und Sicherheitsfirmen und so ein Kram bezahlen und eher weniger Miete vermutlich, also nur so Nebenkosten und sowas.
Strom, Wasser.
Ja. Aber ist natürlich, also es war so ein bisschen der obvious Call, wer rausfliegt von den Erst- und Zweitligisten, Hannover in Bielefeld. Das war tatsächlich, aber das ist ja auch so fast das Einzige, was ich zumindest so präsent habe, wo der höherklassige Verein
Bochum ist der einzige Erstligist.
Bochum ist der einzige Erstligist und ich glaube, Dresden ist noch weitergekommen als Unterklassiker. Wobei
man jetzt auch sagen muss, Bielefeld gegen Hannover ist jetzt auch nicht, dass man da von einer Sensation spricht. Also,
nee, sag ich, aber war so ein bisschen obvious call. Also das war ja für 96 fast das schwerste Los, was du kriegen konntest.
Von den ersten Runde. An- und Abführungszeichen Amateuren, klar.
Ja.
Jonas, ist dir schon mal so gegangen, dass du mit jemandem, dass du jemanden eigentlich ganz, ganz nett findest, vielleicht auch irgendwie frisch kennengelernt, irgendwie lernt sich kennen, da irgendwann kommt dann auch so die Sprache auf Fußball und dann merkt man ja, also so Fußball-Nerds wie wir merken ja relativ schnell, hey, wo ist die Person einzuordnen, wo, auf welchem Level, so, und das ist gar nicht abwertend gemeint, aber so auf welchem Level bist du. Bist du Level Cristiano und Messi gibt's oder bist du Armin Störzenhofegger hat bei Nürnberg gespielt in der Saison 1995? Da ist ja schon was dazwischen.
Meinst du, da ist eine kleine Range?
Da ist eine kleine Range und man kann ja dann, ich finde, man kann relativ schnell einordnen, wo die andere Person sich befindet auf der Range. Und ich habe bei mir in letzter Zeit gemerkt, es gibt bei mir so einen Punkt, ich kann da gar nicht, auf diese Skala kann ich gar nicht drauf zeigen, aber es gibt so einen Punkt, einen imaginären, wenn die Person da auf der falschen Seite ist, dann kann ich die nicht mehr ernst nehmen. Geht dir das auch so?
Wo ist denn die Grenze?
Ja, das kann ich ja nicht benennen. Also das ist dann einfach so, ich merke das dann sofort, oh, nee, m-m. Und das ist an sich ja nicht schlimm, dass die Person, weil hat andere Interessen und so. Es ist nur dann schlimm, wenn die Person das nicht weiß und denkt, sie stünde vielleicht eher auf der anderen Seite des Punktes auf der Skala. Weißt du, ich meine? Und dann wird es bei mir extrem problematisch, weil ich kann wirklich auch, also auch außerhalb vom Fußball kann ich da nicht mehr. Schwierig.
Also ist quasi so, wenn jemand Carsten Janker zu Austria Wien verortet und nicht zu Rapid.
Zum Beispiel. Das ist ein Rapidler.
Nee, also das kenne ich auch und ich reagiere dann auch, also wenn beispielsweise man guckt zusammen Fußball, so in der größeren Gruppe.
Horror.
Ja, und da, das ist Horror. Da ist so einer und der ballert dann Sachen raus, ich werde dann auch richtig genervt.
Ja, erst werde ich so wortkarg, sagt da auch nichts, also man versucht am Anfang, weil du denkst vielleicht so, ja, komm, da lag jetzt daneben, aber gib mal noch ein, zwei und wirf dann sowas hin, mal so Testballon, wirft mal so einen Knochen hin, guck mal. Und wenn dann Knochen 2 und 3 auch nicht richtig abgenagt werden, dann wird's eng.
Dann wird's eng, ja. Aber ich werde dann nicht wortkarg, ich werde extrem genervt und mach dann so, wirklich im Nachhinein auch, wo ich mir denke, hättest du sparen können, Kommentare.
Also so richtig, du, okay. Stimmt, wenn ich jetzt mal so, ich hab jetzt gerade bei diesem genervt, doch, habe ich ja auch schon miterlebt bei dir. Du musst es dann auch sagen, aber du kannst die Person dabei nicht angucken. Du atmest da so aus und so quasi beim Ausatmen, Aufstehen und Bier holen, sagst du dann sowas wie, keine Ahnung, ja gut, das haben wir vorher schon gesehen. Und gehst schießt auf und holst dir ein Bier.
Genau so.
Ja, nee, also jeder hat ja seine Mechanismen, damit umzugehen. Das ist, ich schaff's nicht, es auszusprechen. Das schaffe ich nicht. Müsste ich aber, glaube ich, ab und zu mal. Ich versuche es einfach gut zu sein lassen. Aber ich brodel innerlich und das muss dann irgendwo hin und das kann dann irgendwas hin. Kommentier. Okay, aber bin ich froh, dass es dir auch so geht. Liest du manchmal auch nur bestimmte Sachen, gerade so wie Social Media oder so, um dich aufzuregen? Also so aus Lust am Aufregen?
Ja, ich war jetzt beispielsweise richtig lange in der Bubble von Markus Söder.
Ui.
In der Insta-Bubble. Weil ich bin reingekommen über die weltbeste Social-Media-Kategorie Söder ist. Klar.
Ja.
aber dann auch immer mehr und der hat dann auch immer so Fragerunden gemacht.
So, gibt es da Leute, die unironisch das gut finden?
Ja.
Wirklich?
Das regt mich zum einen auf und zum anderen, er regt mich da auf. Und da, ich habe mir das eine Zeit lang so, oh, scheiß Tag, jetzt hättest du Bock mal so richtig irgendwie, guckst du das an, dann bist du auf Zündung. So lange, bis ich von Markus Söder geträumt habe und dann dachte ich, jetzt muss ein kalter Entzug her. Das ist erstmal Feierabend.
Ja, also dein Markus Söder ist bei mir der VfB Stuttgart.
Ist auch im Süden verortet.
Beziehungsweise die Fans von VfB Stuttgart. Es ist mir momentan, nicht momentan, das ist schon seit einem halben, dreiviertel Jahr so, immer, es hat gewisse Spitzen im Interesse, ist es mir eine wahre Freude, da zuzugucken. Es hat angefangen eigentlich so, ich habe ja neulich schon mal gefragt hier im Podcast, ob du einen Rat hast, wenn mir verschiedene Teams, mit denen ich eigentlich sympathisiere, dann immer madig gemacht werden durch die Fanschaft. Beim VfB war es ja auch so, ja, letztes Jahr große Sympathie und dann war dieser Höhenflug ist einigen da zumindest in den Kanälen und Bubbles, wo ich dann reingestochen habe, ist den gar nicht bekommen und das habe ich am Anfang, habe mich extrem gestört und dann war ich aber angefixt und wollte und habe mich quasi gesuhlt in diesen Dingen. Zum Beispiel auch dann sowas wie der Nübel dann nachnominiert wurde für die EM und dann aber wiederum ja rausgeschmissen wurde wieder. Also ja, was 99% der Fußballfans in Deutschland klar war, aber offensichtlich den VfB-Fans nicht und die gesagt haben, das absolut wegskandalisiert haben. Das war ein Traum. Also ein Traum.
Er hatte nie eine faire Chance, das muss man schon sagen. Das muss man auch sagen dürfen, finde ich.
Also wenn wir da jetzt schon schweigen. Also, ne, und das fand ich wirklich großartig. Und jetzt ging es natürlich auch weiter. Also da gab es natürlich dazwischen immer wieder Spitzen, aber die letzte große Spitze war tatsächlich, und da hab ich drauf hingefiebert, Supercup. Also, Da sage ich ganz ehrlich, ich war ja ein gutes Spiel, also spannend und so und auch Spaß gemacht zum Angucken. Mach den Fernseher aus, wollte eigentlich ins Bett gehen, dachte so, nee, jetzt guckst du mal kurz bei Twitter, jetzt guckst du mal kurz rein, jetzt machst du doch kurz. Und ich sage, ich wurde nicht enttäuscht.
Ich hatte jetzt noch so einen Moment, das war nicht auf Social Media, aber wenn's, also vielleicht rutsch ich in die Bubble noch rein. Ich habe jetzt letzten Samstag, erster Spieltag, Konferenz geguckt, weil wir ja erst 18:30 gespielt haben Samstag. Und da hat Hoffenheim gegen Kiel der Kollege Buschmann kommentiert.
Steht für seriösen, sachlichen Kommentatorenhandwerk. So.
Und er hat es dann natürlich auch einfach, weil ja vor dem Spiel so ein bisschen random, wie ich fand, auch so ein Abbruchsszenario seitens der Hoffenheimer Fans durch den Vorstand von Hoffenheim aufgemacht wurde.
Brech mir das ja ab.
Ich hab die Diskussion vorher, also ich fand das vorher auch schon, da fand ich es ein bisschen witzig. Also kurz Hintergrund für die Hörerinnen, die haben ja wohl irgendwie ein paar Leute aus dem Sportvorstand abgesägt.
Also tatsächlich ziemliche Drecksgeschichten, die da abliefen.
Ziemlich krass abgesägt und muss wohl auf Anweisung von Hopp gewesen sein, der ja eigentlich seine Anteile zurückgegeben hat, aber offensichtlich immer noch da der große
deutsche Uli Hoeneß
ist. Und Wolf Fuß hat immer, wenn die nach Hoffenheim gegangen sind.
Buschi, so viel Zeit muss sein.
Buschi, immer wenn die nach Hoffenheim gegangen sind. Ach, wir können froh sein, dass das Spiel hier noch läuft.
Wir wirklich sagen,
es steht hier auf Messerschneide, ist halt nichts passiert. Die haben ein paar Plakate irgendwie hochgehangen. Ne? So, auf
Messerschneide.
So. Und dann irgendwann hat er gemerkt, ist jetzt vielleicht ein bisschen drüber. Und dann hat er komplett umgeswitcht und so. Ja, also bei all was jetzt vorher gesagt wurde, ist hier zum Glück ruhig geblieben. Also ich möchte jetzt hier keine Krawalle herbeireden, aber es war ja vorher schon, aber es ist zum Glück ruhig geblieben. Und da habe ich gedacht, alter Leute, du kannst es ja einmal sagen, du kannst es von mir aus auch zweimal sagen, aber nicht jedes scheiß Mal, wenn ihr hier rüberschaltet.
Und das hat Frank Buschmann gemacht. Das hat er gemacht.
Kann man sich nicht vorstellen, aber.
Da war wohl nicht Herr seiner Sinne. Mhm. Apropos Buschi. Kein FIFA-Kommentator mehr, jetzt Schmiso und Jan Platte.
Ah, dann hast du es doch schon gehört. Das hatte ich für dich auf dem Zettel. Ich wollte dich fragen, wer neuer FIFA-Kommentator ist. Hab's jetzt auch gelesen.
Schmiso und Jan Platte.
Spieße also, darfst du mir was machen. Jan Platte kann ich nichts mit anfangen, aber.
Ja, mir geht's genau andersrum.
Ah, wirklich?
Ja.
Sehr Team Schmiesel. Team Jan Platte.
Ich bin Team Jan Platte. Also bei den beiden.
Nee, der ist mir zu viel. Der ist mir zu viel.
Ja, und Schmiso ist so ein bisschen Buschi 2.0.
Findest du? Ich finde den eigentlich noch angenehm.
Nee.
Also natürlich nichts gegen, also niemand kommt natürlich an Jonas Friedrich ran. Grüße gehen raus. Niemand. Gerne die Folge eine Halbzeit mit Jonas Friedrich anhören. Ja, ich fand Schmiso tatsächlich immer, also ich habe jetzt auch, also ich habe das sein Handwerk jetzt auch nicht in den letzten Monaten extrem nah verfolgt, aber war mir immer noch einer der angenehmeren, muss ich sagen. Aber ja, ist Geschmackssache. Jan Platte war mir immer zu drüber. Ja, aber auch da lang kein The Zone mehr geguckt.
Ich habe eine Zeit bei Sky immer das Premier League Topspiel geguckt.
Aber Schmiso.
Match of the Week und es hat Schmiso ist ja da so ein bisschen der England-Chef.
Ich dachte, es wäre Uli Hebel.
Ist Schmiso. Schmiso und Mladen Petric.
Oh, der macht auch im Schweizer Fernsehen, ist der Experte.
Ja.
Für was auch immer. Ja, okay. Nee, das, wie gesagt, hat mich jetzt auch nicht tangiert, weil die Male, die ich FIFA dann noch gespielt habe, habe ich eh dann immer die englischen Kommentatoren drin gehabt. Von daher hat mich das jetzt nicht mehr so tangiert. Jonas, ich habe zwei Quiz dabei. Ich würde sagen, wir machen das eine kurz, dann hast du noch was dabei und dann machen wir das zweite Quiz noch. Du darfst dir aussuchen, willst du erst deutsche Trainer im Ausland oder das Pele Wallets Interview Quiz?
Deutsche Trainer im Ausland.
Hull City. Wollte jetzt im Prinzip die Bundesliga und zweite Liga leer kaufen.
Ja, das habe ich auch gelesen. Ich meine, das ist auch einer, der schon mal in England war. Aber Ja, Tim Walter, klar. Da ist Tim Walter.
Leeds United.
Ja. Boah.
Einer, der schon mal in England war, richtig. Sheffield Wednesday.
Boah.
Danny Röhl, Ex-Bayern-Co-Trainer.
Noch nie gehört.
Jetzt der Trainer, wegen dem ich auf die ganze Chose gekommen bin. Serie A, Mannschaft Udinese Calcio.
Oh Gott, das ist random.
Ich will nur betonen, Serie A. Kostas Runjajc.
Das ist eine gute Frage. Was macht eigentlich? Gut, dass das auch geklärt ist.
Ich habe keine Ahnung, wie die auf ihn kamen.
Nach Kaiserslautern auch nie wieder auf dem Schirm gehabt.
KRC Genk.
In Belgien war irgendwo, war oder ist der der Kohfeldt. Aber ich glaube nicht in Genk.
Toto Fink. Al-Ali.
Keine Ahnung.
Matze Jeißle? Hä?
Ah ja, stimmt. Ja.
Red Bull New York.
Boah. Auch ein Ex-RB-Spieler, kein Plan.
Sandro Schwarz. Samsunspor, der Nachfolger von Markus Gisdol bei Samsunspor.
Weiß ich nicht.
This is Samsun. Thomas Reis natürlich.
Oh Gott.
Rapid Wien.
Das ist der Robert Klaus.
Abkippende 6, Robert Klaus. St. Gallen.
Der Zeitler.
Nee, der ist jetzt in Bochum.
Der ist in Bochum. Der war vorher mal da, ne?
Richtig. Bis.
Ja, weiß ich nicht.
Enrico Maaßen.
Ach ja, haben wir ja auch gesehen.
Sanfrecce Hiroshima.
Guido Buchwald.
Michael Skibbebeat Skibbe. Aarhus GF.
Ich habe keine Ahnung.
Manchester City-Legende. Uwe Rösler. Und Nationaltrainer vom Kosovo. Natürlich Franco Foda.
Und einen hast du vergessen.
Wen?
Nationaltrainer von Nigeria.
Ja, das stimmt. Das war, da siehst du ja, wie lange ich das schon habe. Das schöne
ganz
Bruno.
Neu. Ja. Boah, das ist aber auch so eine random Compilation, Junge.
Wahnsinn, oder? Also ich habe, es ist wirklich erstaunlich, wo die Leute alle unterkommen. Aber
und natürlich Fabian Hürzeler, den neuen.
Ja, den habe ich bewusst weggelassen tatsächlich, weil das war ja klar. Youngest Premier League Coach. Was hast du dabei?
Was verbindest du mit dem Verein 1. FCA Darmstadt?
Erster FCA Darmstadt. Wie ja. Erster FCA?
Erster FCA Darmstadt.
Also FCA wie FCA. Hm? Also nicht FCA Darmstadt. Ja. FCA Darmstadt.
Ja.
Wenig bis nichts.
Also in der Hessenliga, in der Verbandsliga Hessen Süd ist.
Ja. Nee, hab ich jetzt gar nicht.
Also nix. Die haben ein extrem spannendes Transfermodell. Was wie folgt läuft. Die haben im Kader für die erste und zweite Mannschaft 33 Spieler. Kann man ja sagen, ja, ist normal. Fällt ja immer mal einer aus am Wochenende.
Also für jeweils oder insgesamt?
Insgesamt.
Ah, es geht. Ja.
Ne, geht. Davon kommen 22 aus Brasilien.
Hm.
Und weitere 9 sind ebenfalls Legionäre, hauptsächlich aus afrikanischen Staaten.
Ist das Zufall?
Das ist die große Frage. Das Modell ist wie folgt. Der Verein stellt den Spielern eine Unterkunft, zahlt aber kein Gehalt. Oder ne, hier Vertragsamateur, bla bla, also keine Kohle. Dafür dürfen die halt in der Verbandsliga Hessen Süd vorspielen und sich für höhere Vereine empfehlen. Weil das sind teilweise Spieler, also der neueste Neuzugang, German Iguade, 24 aus Mexiko, kommt aus der zweiten mexikanischen Liga und hat einen Marktwert von über 600.000 Euro.
Aha.
Also so Spieler sind das. Okay. Ist schon hoch. Und der Verein präsentiert sich dabei so ein bisschen als das Sprungbrett der Talente. Doof dabei ist, dass bisher noch kein Spieler das Sprungbrett genutzt hat in eine höhere Liga.
Ja, selber schuld.
Und auch die Spieler teilweise in Büroräumen hausen, so aus dem Koffer dann. Und auch immer erstmal nur für 3 Monate da sind, weil sie mit einem Touristenvisum kommen, was auf 3 Monate begrenzt ist und danach 3 Monate zurück ins Heimatland müssen, bevor sie das nächste Touristenvisum beantragen können.
Schichtarbeit quasi.
Quasi. Der Verein wirbt dabei auch häufiger mit Bildern vom Böllenfalltor bei den Spielern und vom Trainingsgelände von Darmstadt 98. Oh Mensch,
das also.
Und die Spieler der zweiten Mannschaft müssen das Modell so ein bisschen mitfinanzieren, nämlich indem sie monatlich 300 bis 500 Euro an den Verein zahlen.
Hä? Und wer macht das?
Das sind die, also ne, ich habe ja gesagt, von den 33 sind 31 Legionäre, die sich dadurch dann erhoffen, es reicht gerade noch nicht für die erste Mannschaft, aber ist ja grundsätzlich ein Sprungbrett. Wow. Machen wir das erstmal. Also schon ein spezielles Modell.
Okay, und wo spielt die zweite Mannschaft? Weiß man das?
Ja, irgendwo, weiß ich nicht, Kreisliga A, denke ich. Also Verbandsliga.
Du müsst aber da ja auch alles kurz und klein schießen.
Ja, Verbandsliga, um das so in Hessen einzuordnen, ist sowas wie Landesliga. Also darüber kommt noch die Oberliga und dann die Regionalligen.
Okay, also das ist ja spannend. Also positiv, du brauchst keinen Mäzen dafür, weil das wird ja finanziert, ich spiele selber. Ja, krass. Also ich habe sowas Ähnliches mal gelesen, ich glaube in der Freunde mal. Es gibt so einen sowas Ähnliches, vielleicht ein Tick gehobener, irgendwo in Spanien, irgendwo, wo es warm ist. Da kann man sich auch wie in so einer Privatschule wie einkaufen, damit man eben die Chance kriegt. Und da, die versprechen einem dann, dass da Freundschaftsspiele gegen größere Clubs organisiert werden, damit man sich da quasi empfehlen kann. Und auch da ist irgendwie die Erfolgsquote nicht vorhanden. Deswegen, ja, spannend. Und weiß man, ob das irgendwie über so Vermittlungsagenturen dann, oder wie, muss ja fast so laufen.
Ja, das wahrscheinlich läuft das über so Beratergeschichten, ne, dass also hauptsächlich offensichtlich in Brasilien Berater angesprochen werden. Hier, guck mal unser Projekt, dann zeigen so ein bisschen das Bölle und die Trainingsmöglichkeiten und dann.
Naja, du musst ja den Jungs, also 24 ist er wahrscheinlich fast schon alt, aber den musst du ja gar nicht viel zeigen. Du musst denen ja einfach nur was versprechen. Und da werden ja sicherlich die Leute, die das vermitteln, auch ein Interesse dran haben, dass die da hingehen, weil die werden sicherlich auch dann irgendwie dafür bezahlt. Von daher ist es halt ein extrem dreckiges Modell mit den Träumen
auf jeden Fall.
Der Fußballspieler. Und weil, also 24, der eine Mexiko ist auch, also auch schon, also für so ein Modell echt alt dann, oder? Also nochmal entdeckt werden mit 24.
Ja, finde ich auch. Und ich finde es vor allem halt krass, also würde wirklich mal so wirklich interessieren, mit Gesprächen ablaufen, dass der halt aus der zweite mexikanische Liga, da wirst du jetzt ja auch schon was verdienen. Also ne, da wirst du nicht.
Das ist die Frage, weiß man nicht.
Also wirst, glaube ich, zumindest nicht für nix spielen, außer eine Unterkunft.
Das ist die Frage. Ich kenne das Ligensystem nicht. Weißt du, wenn das so, die erste Liga ist ja, glaube ich, sogar ganz okay. Ich glaube, die haben ja auch, machen ja auch viel mit der MLS oder haben zumindest mal. Also von daher ist da schon eigentlich eine Vernetzung da. Ich vermute halt, dass die dann gerade mit dem deutschen Ligensystem werben und sagen, ja, okay, das ist jetzt zwar nur, was, fünfte, sechste Liga, aber in Deutschland ist es ja fünfte, sechste Liga. Im internationalen Vergleich ist es ja wie, weiß ich nicht, so. Und du hast super Infrastruktur, kommst überall hin, kannst schnell wechseln und so. Also ja, da wird denen wahrscheinlich schon das Blaue vom Himmel versprochen. Und am Ende, weißt du, es gibt einfach wahrscheinlich genügend, die, wie soll man sagen, diplomatisch, die alles auf die Karte Fußball gesetzt haben. Und da hast du am Ende dann auch keine Wahl. Und denkst dir wahrscheinlich, naja, ich habe hier eh nichts zu verlieren, kann ja auch gerade hingehen.
Ja. Muss so sein. Auf jeden Fall, wen es interessiert. Sport Insight hat eine interessante Doku dazu. Auch insgesamt finde ich Sport Insight gerade liefert.
Ja, machen viele gute Sachen. Ja, muss man sagen. Stichwort Alemannia Aachen.
Die müsst ihr auch auf jeden Fall gucken. Die ist relativ neu. Das ist
zu empfehlen, ja. Ja, ja, krass. Also das, ja, man wundert sich immer, wie solche Modelle aufrechterhalten werden, aber auf der anderen Seite, ja, da braucht es ja nicht viel dafür.
Ja.
Kommen wir doch lieber noch zu was Schönerem, Jonas. Pele, Wollitz, Interview. Kannst du uns kurz vielleicht ein Update geben zu Pele? Du bist ja unser Pele-Beauftragter. Wie läuft's gerade?
In der Liga endlich den ersten Sieg.
Ah, no.
Alemannia Aachen niedergerungen im heimischen Stadion der Freundschaft. Also das hat auch alles, was Pele liebt. In Führung gegangen, Ausgleich kassiert und in der 90. plus X Comeback von Kapitän Axel Borgmann, der sich aus, würde sagen, 25 Metern ein Herz nimmt und zum 2-1 einschweißt. Alle auf dem Platz, auch Pele, hinterher auch gesagt, er hat viel Kontakt in der schweren Zeit mit Axel gehabt, wenn man natürlich seine Familie, sich viel mit Rat an ihn gewendet. Und dann macht so ein Junge hier so ein Tor, das ist wirklich alles. DFB-Pokal ja rausgeflogen, auch recht deutlich. Dafür war da Nils Pedersen, hat ihn in den Arm genommen.
Ja. Ja, also es ist, du sprichst schon was Richtiges an, weil es geht ja auch, ist auch die Frage in dem Interview gestellt worden, warum er denn überhaupt nochmal zurückkam und wie das überhaupt kam. Und er hat dann unter anderem auch den von dir erwähnten Axel Borgmann zitiert. Ich such's gerade, finde es jetzt nicht. Aber so nach dem Motto, ja, ich war total überrascht von der Anfrage, aber die Verantwortlichen im Verein, die waren fest entschlossen, mir da nochmal eine Chance zu geben. Und dass es ihm wichtig war, er musste nicht mal mehr was beweisen, sondern er hat das Gefühl gehabt, er hat die Spieler damals im Stich gelassen. Ja, Jungs wie Axel Borgmann. Er hatte in Vaduz und der Eredivisie gespielt, aber hier in Deutschland hatte er keinen Markt. Ich hatte ihn von Cottbus überzeugt und dann allein gelassen. Das wollte ich korrigieren.
Oh, Junge.
Ja. Und damit sind wir mittendrin im Pele Wollitz Interview Quiz. Jonas, ich lese dir eine Frage vor, die auch Pele Wollitz gestellt wurde. Und du musst bitte deinen inneren Pele Wollitz aktivieren und versuchen zu paraphrasieren, was Pele Wollitz geantwortet hat.
Ja, okay.
Also im Prinzip der ultimative Test. Bist du schon nah genug dran mental an Pele oder musst du noch nacharbeiten in Zukunft?
Die Frage ist, wenn wir das jetzt so machen, nimmt das Niederlausitz-TV-Dimensionen ein? Also werden wir wahrscheinlich eine Rekordfolge in der Länge haben, weil ich muss ja 10 Minuten Strecke machen.
Ja, wir können es ja. Frage. Vielleicht kannst du die Eigenschaft jetzt mal. Ist ja auch ab und zu antwortet er mal länger. Erste Frage. Vor einem Jahr scheiterten sie als Meister in der Relegation zur dritten Liga an der Spielvereinigung Unterhaching. Was ist die Antwort?
Ja, das ist für die Region natürlich wahnsinnig leid getan, für die Jungs natürlich wahnsinnig leid getan, für den ganzen Verein, der die ganze Saison hinter uns gestanden hat. Aber dann ist auch, es ist wirklich eine Frechheit und unverständlich und auch nur gegen die Ostvereine gerichtet, dass man hier als Meister noch eine Relegation spielen muss. Da wird man hierfür bestraft für eine gute Saison. Das ist wirklich, also ich verstehe ich auch nicht, ne? Das ist wieder, wir werden hier nicht gewertschätzt von den Verbänden, weder vom Nordostdeutschen Fußballverband noch vom DFB. Also es ist wirklich eine absolute Frechheit und das haben die Jungs nicht verdient, das hat dieser Verein nicht verdient, das haben die Fans nicht verdient, die Region hat es auch nicht verdient.
Du wirst Meister und steigst nicht auf, was für ein Wahnsinn. Man muss sich mal vorstellen, was das mit den Spielern macht und auch mit den Fans. Für mich war das die maximale Enttäuschung, weil wir alles hatten. Extreme Intensität, gute Struktur, gute Spieler und wir haben in den beiden Relegationsspielen nichts davon gezeigt. Ich würde sagen, du kriegst den ersten Pele-Punkt. Was hat sie mehr überrascht? Dass Cottbus aufsteigt oder dass ein Kuba-Flamingo 75 Jahre alt werden kann? In Anspielung auf die Pele-Doku. Na, Entschuldigung, Cottbus-Doku. Also, was hat sie mehr überrascht? Dass Cottbus aufsteigt oder dass ein Kuba-Flamingo 75 Jahre alt werden kann?
Das ist schwierig. Ehrlich gesagt, dass Cottbus aufsteigt, weil gegen die ganzen Widerstände, die wir in dieser Saison kämpfen mussten, wir hatten spät unsere Mannschaft zusammen. Wir hatten viele Verletzte. Wir haben gebraucht, um in die Saison zu kommen. Aber dann waren wir im Winter im Hochseilgarten auf dem Schacht. Und da haben wir nochmal da sind wir zusammengewachsen als Mannschaft. Da haben wir uns nochmal geschworen, Jungs, in der Rückrunde hauen wir alles rein. Und dann zusammen mit unseren Fans, mit unseren Sponsoren, mit dem Präsidenten, haben wir dann hier nochmal alles möglich gemacht, alles mobilisiert. Und dann konnten wir der Region das zum Glück zurückgeben, dass Energie Cottbus jetzt endlich wieder in der dritten Liga ist.
Also deine Antwort gefällt mir besser. Pele sagt, Kuba-Flamingo? Ach, sie meinen den Vogel aus der Dokumentation. Ja, das hat mich schon sehr überrascht. Vom Aufstieg war ich immer überzeugt. Vor über 10 Jahren wurden sie als Wessi-Arschloch beschimpft, als sie den Stadionnamen verkaufen wollten. Mittlerweile trägt es den Schriftzug eines Sponsors. Glückwunsch.
Oh Gott. Boah, was sagt Pele da drauf? Vielleicht, ja gut, hier in Cottbus haben wir ja auch keine guten Bedingungen hier. Also wir haben ganz okay Bedingungen, aber im Vergleich zu unseren übermächtigen Konkurrenten ist natürlich gar nichts und da müssen wir natürlich gucken, wie wir da mithalten können. Weil wir sind mitnichten in der Regionalliga Favorit. Also wir müssen uns da alles erkämpfen. Und die Region und ich, wir mussten uns jetzt ein bisschen aneinander gewöhnen, ist klar, aber jetzt sind die Region und ich eins geworden. Ich stehe hinter der Region und die Region steht hinter mir.
Ja, ich hätte dir vielleicht noch einen Tipp geben müssen, so ein Stichwort geben, in welche Richtung es geht. Pele hat nämlich gesagt, der moderne Fußball ist ein unehrliches Geschäft. Wohl fühle ich mich in dieser Welt schon lange nicht mehr. Aber wir müssen uns in die Augen schauen. Ohne Sponsoren ist Profifußball in diesen Dimensionen nicht möglich. Ohne Geld keine dritte Liga. Königsfrage. Welche Bindung haben Sie zur Stadt Cottbus?
Ja, das ist natürlich... Die Region, die Fans, die Sponsoren, der Verein, die haben immer hinter mir gestanden. Die haben auch in schweren Zeiten, haben sie immer zu mir gehalten und deswegen bin ich auch zurückgekommen und möchte hier dem Verein, der Region alles auch zurückgeben, weil das haben die Menschen hier einfach verdient. Die wurden immer benachteiligt von allen, immer und jetzt wir stehen hier einfach zusammen und möchten hier zusammen auch was erreichen.
Wenn Spieler vor der Möglichkeit stehen, bei uns zu unterschreiben, wenn wir uns einig sind, auch finanziell, dann bitte ich sie immer, noch eine Nacht zu bleiben und dann zeige ich ihnen alles. Das Stadttheater im Jugendstil ist wunderschön. Einige Plattenbauten sind wunderbar modernisiert. Cottbus, da gibt es Vorurteile. Die hatte ich auch. Aber die Region ist wunderschön. Ich fahre gerne in den Spreewald, eher nach Burg als nach Lübbenau, da sind nicht so viele Touristen. Dann fahre ich Kajak oder spiele Minigolf.
Ja, gut.
Und die letzte Frage, die Antwort war nur ein einziger Satz. Die Saison beginnt Anfang August mit einem Heimspiel gegen Bielefeld. Was will Energie Cottbus dieses Jahr sportlich erreichen?
Klassenerhalt.
Wir spielen gegen den Abstieg. Danke. Ende. Machen wir doch gleich weiter mit der Quiz-Time und spielen Wer bin ich? Wir haben, ich habe wieder drei Spieler dabei. Erste Runde. Wer bin ich? Ich habe gespielt mit Kevin Kurani, Mario Basler und Hakan Şükür. Kevin Kurani, Mario Basler, Hakan Şükür. Ich bin Hamid Altintop, Lincoln oder Hani Ramsi. Hab gespielt mit Kevin Kurani, Mario Basler und Hakan Şükür. Bin ich Hamid Altintop, Lincoln oder Hani Ramsi?
Boah. Lincoln.
Korrekt. Kriegst du es zusammen?
Kurani in Schalke. Ja. Basler in Kaiserslautern. Richtig. Und Hakan Şükür bei Galatasaray.
Richtig. Ich habe gespielt mit Darren Buckley, Ciprian Marika und Nando Raphael.
Oh Gott.
Darren Buckley, Ciprian Marika, Nando Raphael. Ich bin Jan Schiemack, Antonio da Silva oder Yildiray Başdürk. Gespielt mit Darren Buckley, Marika, Nando Raphael. Ich bin Jan Schiemack, Antonio da Silva oder Yildiray Başdürk.
Tja. Also, Darren Buckley, ja, im Wesentlichen Bielefeld, Bochum und Dortmund, würde ich sagen. Ciprian Marika habe ich beim VfB auf dem Schirm. Schalke auch, glaube ich. Und wer war der Dritte?
Nando Raphael.
Nando Raphael habe ich bei Hertha irgendwie. Kannst du noch mal die drei, die es sein können?
Şiemack, da Silva, Başdürk.
Würde ich da Silva tippen?
Falsch. Şiemack oder Başdürk?
Başdürk.
Richtig. Raphael Hertha, Marika VfB und Buckley müsste sogar Bielefeld gewesen sein.
Ah, da hatte ich...
Ich glaube, ich habe es tatsächlich jetzt gerade hier gar nicht aufgeschrieben, aber muss ja. Oder? Ja. Weil du, die Vereine, die du genannt hast, hat ja auch gesagt, Dortmund war Başdürk nicht.
Ja.
Was war das zweite? Bochum? Ah, nee, ich glaube Bielefeld. Ich gucke parallel nochmal nach, aber das ist.
Jawohl, Başdürk, wo kam, kann der nicht auch. Kann
das ja, nicht der Bochum kam aus Wattenscheid, aber eigentlich mal.
Kann das nicht auch Bochum gewesen sein, tatsächlich?
Es war Bochum. So. Gut, dass der das Quiz macht, auch alle Antworten kennt. Letzte Runde. Ich habe gespielt mit Stig Töfting, Andrzej Juskowiak und Frank Rost. Stig Töfting, Andrzej Juskowiak und Frank Rost. Ich bin Viktor Agali, Tomasz Heito oder Mike Bujo-Biskens. Gespielt mit Stig Töfting, Andrzej Juskowiak, Frank Rost, bin ich Viktor Agali, Tomasz Heito oder Bujo Biskens.
Tomasz Heito.
Korrekt. Kriegst du es zusammen? Stig Töfting?
Ja, Stig Töfting habe ich irgendwie in Duisburg auf dem Schirm.
Yep. Juskowiak?
Dann Juskowiak in Gladbach?
Polen.
In Polen?
Nationalmannschaft.
Mit Stig Töfting?
Nee, mit Juskowiak. Stig Töfting war Duisburg, Juskowiak, ja. Polnische Nationalmannschaft.
Ja.
Ja. ja. Und Frankie Rost?
Schalke. Richtig. Nee, Hamburg.
Nee, Schalke.
Ja, oh, gut.
Gut, also das ist die richtige Antwort, aber die komplett falschen Erklärungen gibt trotzdem Punkt. Das,
Antwort zählt.
Deswegen, Lösungsweg gibt es keine Punkte, aber 3 von 3, ist, herzlichen Glückwunsch.
Ist wie früher in der Mathearbeit, so. Da hat er auch nur abgeschrieben, aber auch nie ein Lösungsweg da. Dann kommen wir zum Schwerpunkt, den ich heute dabei habe. Was hast du gestern Abend so gegen 18 Uhr gemacht?
Einfach nur gehofft, dass wir heute aufnehmen und ich endlich die Erleuchtung erhalte.
Wir wollen heute mal ein bisschen über den neuen Champions-League-Modus sprechen.
Ich kann vielleicht eine Sache sagen. Ich habe gestern die Push-Nachricht vom Kicker bekommen, wer bei Bayern alles, nee, nicht in der Gruppe, gegen wen die spielen. Ich habe das gelesen, ich habe das zur Kenntnis genommen Aber ich habe nichts verstanden. Und ich habe es einfach gelassen.
Ja, ist ja komplett random, weil ihr spielt ja, glaube ich, gegen Barca. Ihr spielt gegen Real. Mhm. Wir spielen gegen Barca. Wir spielen gegen Real.
Ja, wir spielen, glaube ich, nicht gegen Real. Wir spielen gegen PSG. Ich weiß es doch alles nicht. Ja, ich glaube, Real nicht. Aber Barca spielen wir beide, ja.
Ja, und wir spielen aber nicht gegeneinander.
Geht ja gar nicht.
Es wäre tatsächlich gegangen. Da kommen wir aber nachher.
Ja, super.
Zu. Weil es da eine Ausnahme gibt. Also, die Champions League startet dieses Jahr mit der groß angekündigten neuesten Reform der UEFA. Wo erstmal der Hintergrund ist, sie wollten von 32 Vereinen auf 36 Vereine gehen. Also immer ja sinnvoll, Wettbewerbe noch mehr aufzublähen. Das ist immer schon eine gute Idee.
Ja.
Und dann hat man sich aber gedacht, das mit diesen Gruppenphasen und Hin- und Rückspiel, das will ja auch eigentlich niemand mehr sehen.
Langweilig.
Deswegen machen wir ein Ligensystem sozusagen in der, was früher die Gruppenphase war. Ja, und dann habe ich mir ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil ich habe das ehrlich gesagt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt und habe irgendwann vor, weiß nicht, 2-3 Wochen mal geguckt, wann spielt Dortmund eigentlich die Quali-Playoffs für die Champions League.
Mhm.
Weil ich dachte, als Platz 5 Bundesliga bist du ja wahrscheinlich der Verein, der die Playoffs spielt und das müsste ja jetzt irgendwann sein.
Bist du ja gar nicht. Und
bin dann drauf gekommen. Nee, wann soll Lusthof 1? Das ist ja komplett random.
Das hätte ich sogar aber noch gewusst, dass der Fünfte nicht in die Quali muss.
Ne, früher wäre es so gewesen. Nach Alpensystem.
Ich glaube, seit es den fünften Platz gibt, wieder dann nicht mehr.
Ja, okay. Ja, kommen wir erstmal so zu den Rahmenbedingungen. Also die Spieltage bleiben im Wesentlichen Dienstag, Mittwoch. Auch die Anstoßzeiten 18:45 bzw. 21 Uhr. Das bleibt alles soweit so bekannt. Aber es gibt auch eine sogenannte Champions League Exklusivwoche. Die gibt es auch für die beiden anderen europäischen Wettbewerbe, also Euroleague und Conference League. Da sind auch Spiele am Donnerstag.
Ui.
Am letzten Spieltag der Liga finden alle Spiele zeitgleich statt. Also da ist so ein bisschen wie vorletzter Spieltag in der Bundesliga.
Wie viele Spiele reden wir da dann?
Ja, wenn du 36 Mannschaften hast, also durch zwei, 18 Spiele.
Boah, geht ja. Konferenz wird dann.
Das wäre tatsächlich ganz geil.
Tor in Molde!
Tor in Klusch!
Tor in Raskat!
Elfmeter in Kopenhagen.
Platzverweis in Bratislava.
Ja. Nee, doch nicht, wurde zurückgenommen.
Genau. Wie sieht's aus mit Elfmeter? Ja, der auch, alles.
Die größte Neuerung ist, dass jetzt ein Ligensystem nach dem Schweizer System etabliert wurde.
So.
Was heißt? Also es gibt nicht mehr so die Gruppenphase, 4 Vereine pro Gruppe, Hin- und Rückspiel, ersten beiden kommen weiter, dritte Euroleague, vierte Pech gehabt. Das gibt's nicht mehr. In der Vorrunde absolviert jetzt jedes Team 8 Spiele. 4-mal zu Hause, 4-mal auswärts. Aber nicht mehr Hin- und Rückspiel. Also du hast 8 unterschiedliche Gegner.
Hm.
Was beispielsweise zu geführt hat, ne, Dortmund spielt jetzt gegen Paris und Barcelona, aber auch gegen Celtic Glasgow, Brügge, Bologna. Also du hast dieser kein Hin- und Rückspiel mehr. Gelost wurde, so wie halt eigentlich auch bekannt, aus 4 Setztöpfen, aber jetzt mit jeweils 9 Mannschaften, weil Ausstockung. Und du hast quasi 2 Gegner aus jedem Topf bekommen. Mhm. Also jeder Verein hat 2 Gegner aus jedem Topf bekommen. Das soll so ein bisschen das ausbalancieren.
Mhm.
Die Liga dann. Die Tabelle wird dann eben nach den 8 Spielen gebildet. wie ist mir nicht so ganz klar. Also du kriegst natürlich pro Sieg 3 Punkte, pro Unentschieden 1 Punkt, pro Niederlage 0 Punkte. Und bei Punktgleichheit, was bei so vielen Mannschaften ja wahrscheinlich häufig vorkommt, würde ich mal sagen, zumindest irgendwie im Mittelfeldbereich, ganz oben vielleicht nicht, gibt es eine relativ detaillierte Abstufung, wie du dann zur Tabelle kommst.
Also ich freue mich da schon drauf, weil das ist für mich als Analytics-Freund, natürlich Statistik-Freund, wird das auch schön, weil dann gibt's endlich nämlich auch mal diese Sache, die es im American Football gibt, weil da hat man auch, spielt man auch nicht gegen jeden und gegen manche mehrmals so. Da gibt's ja immer diesen sogenannten Strength of Schedule, also wie schwierig dein Spielplan ist. Ja. Der wird anhand bestimmter Metriken wird das ja berechnet. Und das wird's dann sicherlich auch geben. Also denk da an meine Worte.
Es ist hart ausgefuchst, also bei Punktgleichheit. Und jetzt hol dir am besten Zettel und einen Stift, weil das ist ein bisschen
Erwarte.
Länger. So, bist du...
Ja, hab.
Also zuerst zählt die bessere Tordifferenz. Wenn das noch nicht reicht...
Stift. Tordifferenz.
Wenn das noch nicht reicht, die höher erzielte Toranzahl.
Mehr geschossene Tore.
Wenn das nicht reicht, die höher erzielte Anzahl an Auswärtstoren.
Mehr Auswärtstore.
Wenn das nicht reicht, die höhere Anzahl an Siegen.
Mehr Siege.
Wenn das nicht reicht, die höhere Anzahl von Auswärtssiegen.
Auswärtssiege.
Wenn das nicht reicht, die höhere Anzahl von Punkten, die die 8 Gegner des betreffenden Clubs erspielt haben?
Schwachsinn.
Wenn das nicht reicht, die gemeinsame Tordifferenz der 8 Gegner?
Kann ich wieder verstehen, gemeinsame Tordifferenz?
Wenn das nicht reicht, die höher erzielte Anzahl an Toren der 8 Gegner?
Das von gerade eben nur mit den Toren geschossen.
Wenn das nicht reicht, die Fairplay-Wertung.
Fairplay.
Und zu guter Letzt noch der UEFA-Koeffizient.
Absoluter Schwachsinn.
Also da haben sie tief in die Trickkiste gegriffen, um irgendwie eine Tabelle zustande zu bringen.
Ah, da sollte was gehen. Ja,
da sollte, glaube ich, echt was gehen. Das wird natürlich dann geil, wenn am letzten Spieltag dann irgendwie, weil da komme ich gleich zu, die Platzierungen in der Tabelle haben logischerweise Auswirkungen.
Ja.
Wenn dann irgendwie 6 Vereine punktgleich sind und dann muss jeder Fan nach irgendwie 6 halben abends um 23:30, wenn das Spiel vorbei ist, noch rechnen, ist mein Club jetzt eigentlich dabei oder nicht?
Natürlich auch nicht fanfreundlich, muss man sagen.
Nee, das muss man wirklich sagen. Weil die, also die, es hat natürlich Auswirkungen, auf welchen Platz man in der Tabelle abschließt, weil danach geht es ganz normal weiter mit dem Achtelfinale beziehungsweise erstmal Playoffs und dann Achtelfinale, Viertelfinale und so weiter. Alles wie bekannt, auch Hin- und Rückspiel bis auf Finale. Das bleibt alles beim Alten. Neuerung ist, es gibt aber einen festen Turnierbaum in der K.O.-Runde. Also du weißt quasi ab den Playoffs bis zum Finale kannst du in der nächsten Runde kriegen, also kennst den Weg. Das war ja jetzt quasi, glaube ich, ab dem Viertelfinale wusstest du ja jetzt auch schon.
Ja, das haben sie aber auch irgendwie in den letzten Jahren immer wieder mal geändert. Mal wusste man es ganz früher, dann irgendwie gar nicht mehr, dann wurde gelost, jetzt nur noch die Hälfte oder irgendwie so, ja.
Also jetzt weißt du es quasi ab den Playoffs. Mhm. So. Die Plätze 1 bis 8 gehen direkt ins Achtelfinale. Also haben in der Playoff-Runde quasi ein Freilos.
Sag mal, wie viele Mannschaften insgesamt?
36.
36 und es gibt eine Tabelle.
Ja.
Und die ersten 8 gehen direkt in die Playoffs.
Ins Achtelfinale. Überspringen die Playoffs.
Ah, also ja, ist ja trotzdem Playoffs, aber ja. Die überspringen die erste Playoff-Runde sozusagen. Das 16. Finale.
Platz 9 bis 24 geht in die Playoff-Runde und spielt die anderen Achtelfinalisten aus.
9 bis 24.
9 bis 24. Ja. Und für ab Platz 25 ist es schade, da ist die Saison für dich beendet, weil ein Abstieg in die Euroleague gibt's nicht mehr.
Ja, ein bisschen später
früher wahrscheinlich. Früher ist ja der Dritte in der Gruppenphase Runtergang, das gibt's nicht mehr. Also du musst mindestens 24. werden, um europäisch zu überwintern. Aber das machst du jetzt auch, wenn du dich qualifiziert hast, weil die sozusagen diese Vorrunde geht jetzt bis weit in den Januar rein mit dem letzten Spieltag. Also du überwinterst jetzt, wenn du bei Champions League, herzlichen Glückwunsch, du überwinterst europäisch, Saisonziel erreicht.
Ich freue mich auch schon auf so Pressekonferenzen, wo dann so Trainer sagen, ja klar, wir müssen natürlich schauen, dass wir in der Liga nicht zu sehr abreißen lassen und international müssen wir halt gucken, dass wir jetzt, ja, die Spiele noch gut rumkriegen, dass wir irgendwie 22. noch werden. Ich denke, Platz 20 wäre noch drin. Das ist ganz klar unser Ziel.
Ja, so was. Und ich freue mich, so manche dann auch schon auf so Presse kommen, wenn sie sagt, letzter Spieltag oder so. Ja, kennen Sie jetzt eigentlich die Konstellation? Also was müssen Sie, um weiterzukommen? Naja gut, wir müssen dann erstmal die Tore der 8 Gegner zusammenrechnen. Das könnte schon reichen zum Weiterkommen.
Wissen Sie es zufällig? Weil, also
ich habe es nicht verstanden. Also,
oh Gott.
Das ist Hanebüchen. Ja, und dann ab der K.O.-Runde ist es, wie gesagt, wieder dann Business as usual, außer dass erst die Playoff-Runde gibt und dann mit dem Achtelfinale, aber das alles so weit zu
kommen. Also eben die ersten 8 haben quasi ein Freilos und die restlichen, 9 bis 24 spielen eben aus, wer ins Achtelfinale darf.
Ja. That's the new Modus.
Ja, also an sich, ich habe jetzt gedacht, es wäre tatsächlich noch komplizierter. Das Komplizierte ist ja vor allem dann nachher die Rechnerei, wer wie viel da ist, sag ich jetzt mal banal.
Ja, also die Tabellenbildung wird, glaube ich, aber ich glaube auch, das wird, ich sag mal, ganz oben kein, also sag mal, unter den ersten 8 ist es ja fast egal. Weil ob du jetzt Erster bist, also ich weiß nicht, ob es da auslosungstechnisch, also so eine Art Setzliste dann noch gibt, aber ob du Erster wirst oder Achter, macht ja eigentlich keinen Unterschied, weil du hast das Freilos und gehst ins Achtelfinale.
Ja, so. Irgendwas muss ja für die großen Vereine auch drin sein. Also, das ist ja genau das.
Das ist ja quasi das, was vorher die Gruppenersten waren, die dann irgendwie das Rückspiel in der ersten K.O.-Runde hatten. Also so. Es wird, glaube ich, dann, und ja, dann ist ja wahrscheinlich auch egal, ob du 9. oder 15. wirst, weil du musst eh in die Playoffs. Ich glaube, kribbelig wird es so halt um Platz 24 rum und halt um Platz 8 rum. Ne, also die beiden
Steps. Ich hätte es noch cool gefunden, wenn man dann zum Beispiel verschiedene, das wäre mal konsequent, also verschiedene Anzahl Punkte für einen Sieg bekommt, je nachdem, aus welchem Topf der Gegner war. Also ohne Witz, fände ich wirklich mal interessant zu diskutieren und wäre mal spannend, dass, wenn jetzt die erste Saison mal rum ist, beziehungsweise die erste, nennen wir es mal Gruppenphase, wenn das mal rum ist, wenn man dann mal so umrechnen würde, was würde das bedeuten, wenn man das machen würde, ja, wenn ich unterschiedliche Punkte kriegen würde, weil klar, du versuchst natürlich, wobei, nee, jetzt brauchst du es nicht, weil jeder hat gleich viel schwere oder leichte Gegner, aber wenn du natürlich dann, vielleicht müsste man es nicht mit Punkten, sondern mit UEFA-Koeffizient, je nachdem, was dein Gegner für einer hat, kriegst du halt mehr oder weniger Punkte, wird mit dem multipliziert oder sowas, weiß ich, weil, dass du halt, also, innerhalb der Töpfe mit 9 Mannschaften gibt's schon extreme Abstufungen.
Ja.
Und dann macht's schon einen Unterschied, also dann, du willst es ausbalancieren, dadurch, dass jeder 2 zugelost kriegt aus jedem Topf, aber da gibt es natürlich wahnsinnige Unterschiede. Das heißt, es kann sein, du hast einen sehr, sehr leichten Spielplan, es kann sein, du hast einen sehr, sehr schweren Spielplan.
Ich finde, ja, unterschreibe alles, was du gesagt hast. Es hätte ja auch so ein bisschen das, was du vorhin in der NFL berichtet hast, so ein bisschen der Weg der Schwierigkeit oder der Stärke der Gegner.
Gut, da spielt es aber keine Rolle, was
Siegpunkte, nee, aber das wäre so ein bisschen in die Richtung halt gegangen. Ich habe genau andersrum gedacht und habe gedacht, wenn ich jetzt, keine Ahnung, als Real Madrid, Lust auf 1, gewinne das Ding sowieso jedes Jahr, dann verliere gegen ein Team aus dem Lostopf 4.
Ja.
Dann kriege ich nicht 0 Punkte für die Niederlage, sondern -2. Um halt auch nochmal so ein bisschen, weil ich finde, so
und die Kleinen zu belohnen, wenn sie ein Großes schlagen.
Genau, weil ich finde schon, dass die Reform jetzt, die Abschaffung der Gruppe, also der Gruppenphase, belohnt schon die großen Vereine. Weil auf jetzt hast Fall. Du 8 Spiele. Es reicht ja im Zweifel auch, wenn du 24. wirst, wenn du wirklich einen schwierigen Herbst hast oder sowas, ne? Weil dann bist du zumindest in den Playoffs.
Musste eine Runde mehr wie sonst machen im Prinzip.
So, aber du hast nicht mehr so, wenn man letztes Jahr jetzt geguckt hat, in so einer Gruppe mit Paris, Dortmund und Mailand beispielsweise, wo du eigentlich drei Vereine hast, die ne, schon weiterkommen können.
Muss keiner raus.
Da,
ja.
Da bleibt einer auf der Strecke. Ja. Das gibt's jetzt im Zweifel nicht mehr.
Ich habe jetzt gerade mal die Lostöpfe nochmal angeschaut. Also gerade gut, Topf 1 ist dann wirklich relativ ausgeglichen. Da fällt vielleicht Leipzig noch ein bisschen ab. Ansonsten hast du da relativ ausgeglichen. Aber schon in Lostopf 2, da hast du dann unter anderem Juve, Arsenal, aber du hast auch Brügge und Donetsk und Benfica ja, und Atalanta. In Topf 3 hast ja, sorry.
Da hatten wir beispielsweise Glück in dem 10 Lostopf 2, weil wir haben Donetsk und Brügge gezogen. So, ja. Ne, als Lostopf 1, also.
Und du kannst
Arsenal schwieriger haben.
Genau, und in Lostopf 3 kannst du Lille, Eindhoven oder Sporting ziehen. Oder du ziehst Dinamo Zagreb oder Roter Stern Belgrad. Top 4 kannst du AS Monaco, Aston Villa und Bologna ziehen. Oder du ziehst Slovan Bratislava, Sparta Prag und Brest.
Ja, aber jetzt frag mal deinen Friseur, Slovan Bratislava.
Ja, verrückt, oder? Kann er natürlich jetzt sagen. Ich war letzte Woche, da war es noch nicht durch, aber... Kurze Erklärung, mein Friseur stammt aus Mazedonien und der hat der Club aus seinem Heimatdorf, der war in der Champions League Quali, ist aber da schon in der zweite Runde gescheitert an Slovan Bratislava und hat er gemeint, das war der schwerste Gegner, ausgerechnet den haben sie bekommen, wenn die nicht gewesen wären, dann wären sie in der nächsten Runde sogar Favorit gewesen. Gut, Bratislava ist jetzt durchmarschiert und sein Heimatclub ist in der Conference League Quali letztendlich gescheitert.
Und
immer Favorit.
Ich sag dir, wie es ist, an so einem kalten Dezember-Dienstagabend fährt niemand gerne nach Bratislava.
Soll ich dir was sagen? Ich war schon an einem kalten Dezemberabend in Zagreb und da muss ich
auch. Fährt auch niemand mehr.
So irgendwie so 8. Dezember, Schneeregen so leicht. Ich wurde von der Herde getrennt. Ich bin wirklich allein zum Hotel vom Stadion irgendwann. Ja. Gibt Schöneres. Aber hab mich dann noch gut mit dem Herbergsvater unterhalten. Der hat mir das mit Händen und Füßen, weil Englisch war schwierig, mit Händen und Füßen das Nachwuchssystem von Dinamo Zagreb erklärt.
Was man halt so macht.
Ja, ihr habt viel, viel Modric verstanden. Ja, was halten wir jetzt von dem neuen Modus?
Ich finde es hat Licht und Schatten. Was ich echt ganz geil finde, ist, dass am letzten Spieltag die Spiele zeitgleich stattfinden. Mhm. Das finde ich irgendwie einen coolen Twist.
Aber es war doch bisher auch so, also in den Gruppen zumindest. Also es ist
da haben innerhalb der Gruppen die Spiele.
Also ich formuliere es mal andersrum, wenn man es überträgt. Die Spiele von Belang aufgrund von gegenseitiger Verknüpfung, Vernetzung, die haben bisher auch zeitgleich stattgefunden, das passiert jetzt halt auch.
Ja, aber du hattest ja immer noch Dienstag die beiden Anstoßzeiten, Mittwoch die beiden Anstoßzeiten. Jetzt ist wirklich eine 18-Spiele-Konferenz.
Ja klar, weil du es ja musst, weil es ja nur noch eine Gruppe gibt. Aber jede Gruppe sonst hat ja auch zeitgleich gespielt.
Ja, aber das finde ich halt zusammen mit dem Ligensystem dann ganz geil.
Tor weil da in Brest!
Da könnte es ja am letzten Spieltag, wenn es eng ist, wirklich nochmal rappeln.
Ja, klar. Da wird's, also, ich sag mal, das Format Blitztabelle wird da natürlich extrem gefragt sein.
Der arme Sky-Praktikant. Was schiebt sich alles. Also ich finde die Ausweitung auf immer mehr Mannschaften zum Kotzen, weil es immer belangloser irgendwie wird. Ja. Weil jetzt auch, ich meine, dieses Jahr hat es uns genutzt, aber.
Was hast du gegen VfB Stuttgart?
Nee, die sind ja Vizemeister geworden. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Ich sage ja, ich finde eher, dass jetzt Aston Villa, Dortmund und so als Fünfter, da also spielt irgendwann der Siebte noch Champions League und der Achte, also...
Ja, Herr Basler. Spielt irgendwann der Sechste oder Siebte auch noch Champions League.
Ja, so finde ich nicht gut. Und was ich wirklich, wirklich hanebüchen finde, ist dieses System bei Punktgleichheit, weil du hast ja gesagt, also so die ersten 3-4 Punkte, klar, aber irgendwann steigst du da auch komplett aus. Das ist, verstehe kein Mensch mehr.
Also ich muss auch sagen, ich finde so grundsätzlich, dass man mal da was anders macht, weil, also finde ich jetzt grundsätzlich voll okay. Ich meine, Champions League ist eh mittlerweile Zirkus, da kannst du auch mal was ausprobieren, um da irgendwie so ein bisschen neuen Twist reinzubringen, finde ich grundsätzlich voll in Ordnung. Aber eben diese Ausweitung dann auf so viel ist irgendwie auch Quatsch. Und man muss ja auch schon auf der anderen Seite sagen, also ich glaube, wir beide sind jetzt nicht so verbohrte Fußballtraditionalisten, dass wir sagen, ja, also wir brauchen wieder den Pokal der Landesmeister, weil den Wettbewerb, sind wir mal ehrlich, gucken wir uns nicht an. Den Wettbewerb gucken wir uns nicht an. Und da sind wir dann wieder bei der Skala, weil das wäre dann eher Armin Störznhof-Ecker hat in Nürnberg 95 gespielt.
Was hast du jetzt gegen den Europapokal der Landesmeister? Also weiß jetzt nicht, wo das herkommt.
Armin Störznhof-Ecker hat da nie gespielt, deswegen, das ist mein Problem. Und das zweite, das zweite Ende der Skala, das andere Ende der Skala ist dann halt vielleicht jetzt das mit 36 Clubs. Also da gibt's ja schon was dazwischen, dass sich nicht jeder Depp qualifiziert, nämlich zurück jeder Depp, dass sich nicht so viele Mannschaften qualifizieren, sondern dass sich irgendwie eine vernünftige Anzahl, von mir aus auch, ist ja auch völlig in Ordnung, muss man ja auch sagen, dass sich aus den größeren Ligen mehr qualifizieren dürfen, jetzt im Grundsatz, wie viele sei mal dahingestellt, aber dass sich da mehr qualifizieren, ist ja, finde ich, völlig in Ordnung, allein von der Mannschaftsstärke, aber ja, irgendwie so, irgendwas dazwischen fände ich dann schon gut.
Was ich, also mich hat genervt, dass ich mich weniger aufgeregt habe in der Recherche, als ich gedacht habe.
Geht mir jetzt auch weil so eben, das, es ist so...
Weil ich es nicht so scheiße finde, wie ich vorher gedacht habe, das finde ich, das hat mich selber genervt.
Es ist erstmal, also ich habe auch gedacht, wo ist jetzt der Haken so, aber es ist erstmal nicht scheiße, sondern es ist erstmal anders.
Ist genau. Und jetzt mal aus Sicht, wenn man die Super League verhindern will, was ja das Ziel sein sollte, finde ich das schon einen smarten Ansatz, den sie gewählt haben. Weil dadurch, dass du zwei Mannschaften auf jeden Fall, also wenn du Lostopf 1 bist, als, ne, bleib jetzt mal bei Real Madrid, ziehst du auf jeden Fall zwei Mannschaften aus Lostopf 1. Mhm. Also hast du schon mal zwei Knallerspiele mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Weißt du, wie der Modus ist, wie entschieden wird, wer gegen wen zu Hause jeweils spielt?
Ich denke, das wird auch so wie...
Wahrscheinlich jeder Lostopf, einmal zu Hause, einmal...
Ja, das kann man ja mal...
Das muss ja fast so sein, dass du die zwei... Du hast zwei Gegner aus Lostopf 1, gegen einen spielst du heim, gegen einen spielst du auswärts, sonst macht's ja keinen Sinn.
Das würde ich so sagen, aber ich kann ja mal kurz... ich glaube, es wurde gestern schon zumindest gegen wen du heim-auswärts spielst. Ja, also Dortmund spielt gegen Barcelona zu Hause, Donetsk, Glasgow, Celtic Glasgow und Sturm Graz. Das müssten eigentlich alle vier Lostöpfe sein. Du hattest es ja eben, ne?
Graz 4, was war's? Celtic Glasgow ist 3. Eins war Barcelona und Donetsk ist 2, ja. Und dann spielst du gegen jeden Lostopf einmal zu Hause. Ja, das macht ja Sinn.
Und ich finde das halt smart Move, weil so in der Super League war ja, wer will denn, also ist das Argument von den Befürwortern, wer will denn Real gegen Cluj sehen?
Wer will fleißige Handwerker sehen?
Genau. wenn du stattdessen irgendwie jede Woche Real gegen City, Barca, was weiß ich, haben kannst, gegen Bayern und sonst was. Und da finde ich das eigentlich einen smarten Ansatz.
Ja, weil du halt immer, wenn du den Spielplan clever legst, hast du halt immer genug gute Spiele an einem Spieltag.
Genau.
So aus
Wettbewerbssicht. Und das hat der alte Modus ja, sagen wir mal, im Zweifel erst ab dem Viertelfinale hergegeben. Je nachdem, wie halt gelost wurde, ne? Aber in der Gruppenphase nicht, weil du ja immer Lostopf 1, 2, 3, 4 hattest pro Gruppe.
Ja.
Also finde ich das von dem her auch schon einen guten Ansatz, wenn man die Super League verhindern will.
Also ich bin da grundsätzlich auch offen. Ich finde das eine große Gruppe gibt, finde ich, nicht so ganz ideal, zumindest Stand jetzt. Zwei Gruppen wären irgendwie gut gewesen. Also weißt du, zwei Gruppen A10 von mir aus. Das wäre so das Maximum. Aber dass man dann zwei Gruppen hat, dann ist es ein bisschen übersichtlicher und du kannst ja dann trotzdem über Kreuz spielen. Weil dann hast du nämlich, weißt du, dieses US-Sport West gegen Ost, also nicht, dass du dann auch West gegen Ost machst im Fußball, aber dass du halt zwei separate Ligen hast, gegen die
so ein bisschen das Conference-System.
Dann genau, dass du gegen die innerhalb auch ein bisschen vielleicht eher einmal mehr spielst, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Kann man trotzdem auslosen. Vielleicht aber auch nicht, keine Ahnung, vielleicht macht man es auch konservativ und dann hast du im Prinzip eine Setzliste. Finde ich jetzt auch nicht so schlecht, aber das ist dann natürlich viel unberechenbarer als das jetzt. Und darum geht es ja letztendlich bei dieser Reform, dass du zum einen willst du mehr Geld verdienen und gleichzeitig ist für die großen Clubs weiterhin so attraktiv halten, dass die sagen, yo, wenn wir mehr Geld verdienen und dabei trotzdem sicher in den Playoffs sind, count me in.
Ja. Und ich finde, ich bin mir noch unschlüssig, wie ich das mit einer Tabelle finde. Ich möchte mir das jetzt mal eine Saison angucken.
Mach das mal.
Also wenn das jetzt so ist, extrem boring, nach dem vierten Spieltag ist im Prinzip schon alles gesetzt. Ja, dann möchte ich mehr haben, um ein bisschen mehr Spannung reinzubringen in die ganze Nummer. Also mehr Ligen, mehr Tabellen. Wenn es jetzt aber so ist, dass bis zum letzten Spieltag und am letzten Spieltag noch knallt in der Tabelle, dann finde ich es eigentlich ganz geil.
Ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, weißt du, wie das dann aus, also weißt, ob wir dann davon reden.
Eben,
das, oh, die wir werden Vorstellung habe statt ich nicht 22. mehr. Werden wir 16. und am Ende ist es aber ja auch egal.
Ich glaube halt eher, wie gesagt, um Platz, also wenn es so um Platz 8, also sag mal, du hast am letzten Spieltag noch irgendwie, weiß ich nicht, 5 Vereine, die noch Achter werden können.
Ja, klar.
Oder ein bisschen höher oder halt nicht. Und genauso um Platz 24 rum. Ja. Dann ist das ja auch zusammen mit aller an einem Tag zur gleichen Zeit schon geil.
Das ist so, ja. Dann sind wir mal gespannt.
Wir werden noch das Rätsel auflösen, weil du ja gesagt hast, Dortmund-Bayern wäre nicht gegangen.
Ja.
Also es bleibt grundsätzlich dabei, dass in der Vorrunde keine innerländischen Duelle zustande kommen können. Es sei denn, du hast 5 Mannschaften drinne. Dann kann es, je nach Auslosung, weil dann gibt es manchmal keine andere Konstellation. Ja. Dann kann das vorkommen. Also in Deutschland hätte es diesmal sein können, dass es auch ein innerdeutsches Duell, gibt es glaube ich nicht, aber dass es ein innerdeutsches Duell hätte zustande kommen können.
Und ab Playoff, egal ob 16. oder Achtelfinale, kann es sowieso möglich sein.
War ja bis jetzt glaube ich auch schon so. Ich weiß, ich glaube Achtelfinale war noch ausgeschlossen. Hatte auch hin und her. Aber genau. Und da ist dann Business as usual geht, aber es hätte diesmal auch in der Vorrunde hätte es sein können, aber nur bei den Ländern, die 5 Vereine drin haben.
Dann schauen wir uns das nochmal an. Auch sind erstaunlich offen für sowas Neues hier. Also muss man mal sagen.
Also, ja, wir werden langsam Boomer.
Ja, ich glaube auch.
Ist so.
Naja. Gut, dann schauen wir uns das gerne mal an. Und ihr könnt uns wie immer Rückmeldung geben über WhatsApp. Über sonstige Kanäle findet ihr alles in den Shownotes. Und dann gucken wir uns, was gucken wir uns heute an? Union Pauli. Ah, es ist ein lecker Bissen.
Düsseldorf 96.
Ja, so früh werde ich es noch nicht schaffen. Naja. In dem Fall, euch alles Gute und bis bald. Gehabt euch wohl. Tschüssi.
Tschüss.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.